Okay, Magdalena, Stichwort Dance Moves. Hast du da so was drauf? Also kannst du einen Renegade aufs Parkett hinlegen oder vielleicht so einen kleinen Apple Dance machen oder sowas?
Ich kann nur Freestyle, aber das kann ich gut.
Ja?
Ja, ich bin immer auffällig auf Partys, weil ich bin da nicht schüchtern, sag ich mal. War ich auch nie. War ich. Und du, Dennis, bist du eher so Ecke, Steher oder?
Ja, ich mache immer so ein, ich bin ja so ein Indie-Rock-Mensch und dann mache ich so diesen lächerlichen Indie-Rock-Shuffle und, aber ich habe so eine History mit so Dance-Moves und das ist so ein bisschen speziell, weil ich habe in meinem Leben, glaube ich, einen einzigen viralen Tanz gelernt und der war.
Das war der Frodo-Dance.
Nee, es ist noch spezieller und trauriger. Und zwar ist der viral gegangen im Jahr 1964.
Was?
Ja.
Wie kann in 1964 irgendwas viral gehen?
Es war der berühmte Sirtaki Dance aus dem Film Alexis Sorba.
Ist es der echte Sirtaki? Ich kann auch ein bisschen Sirtaki.
Ich glaube, dieser Tanz wurde für diesen Film gemacht, aber nagel mich darauf nicht fest. Also, das ist auf jeden Fall im Film. Da ist Anthony Quinn und da tanzt der mit Alan Bates am Strand und im Film ist so, alle ihre Unterfangen, alle ihre Pläne sind gnadenlos zusammengefallen. Sie haben nichts mehr übrig und jetzt bleibt die nur noch am Strand zu tanzen übrig. Genau, ich habe ein Video vorbereitet, wir können da gerne mal reinschauen.
Let's go! Hopp!
Und ein Bein hoch und über Kreuz und nochmal.
Again.
Ah. Sorry, ich habe viel zu viel Freude an dem Video. Okay.
Ja, wenn ihr auch Magdalenas Freude teilen wollt, dann könnt ihr das machen. Alle Links wie immer in den Shownotes. Die Story ist, wir sollten diesen Tanz mal in unserer Griechischklasse lernen auf so einem und das aufführen auf einem Schulfest.
Ah, die Altgriechischklasse. Warst du etwa auf einem humanistischen Gymnasium, Dennis?
Du nicht?
Ich war tatsächlich auch 2 Jahre auf einem humanistischen Gymnasium.
Geil.
Und dann war ich zu schlecht und musste es verlassen.
Ich war übrigens auch extrem schlecht in Griechisch. Also, es ist eine Sprache, die, also ich habe sie wahrgenommen als eine Mischung aus Latein und Französisch und es war so was super kompliziert und ich habe es nicht kapiert. Aber also und beim Tanzen war ich auch schlecht und total Körperklausig. Ich habe das nicht hinbekommen. Mir war das alles peinlich. Und
kann
ich wurde
mir gar nicht vorstellen, wenn ich dich sehe, dass du als Teenager dich vielleicht beim Tanzen nicht wohl gefühlt hast. Was?
Naja, und dann, ich glaube, ja, entweder wurde ich so rausgeworfen aus der Tanzgruppe oder ich habe gesagt, ich mache das nicht oder so. Also ich habe, auf jeden Fall war ich dann nicht dabei und es war nur so eine kleine Minderheit von Jungs da, die sich getraut haben und großer Respekt, das waren die nerdigsten Typen aus der Klasse und die haben es gemacht und so, good for you. So, aber ich nicht und seitdem bin ich auch so virale Tänze, also egal von 1964, 2018 oder 2024, no way, nein, danke schön, mache ich nicht. Nee.
Bist du zu cool dafür, einfach
bin
immer.
Ich, ja, zu cool oder zu uncool, ich weiß nicht. Ich finde es auch eigentlich schon toll, wenn Leute diese Dances machen. Aber es gibt so einen Tanz, den hätte sogar wahrscheinlich ich hinbekommen. Mm. Und zwar den Gangnam-Style-Dance.
Gangnam-Style, stimmt. Scheiße, wie ging der nochmal?
Das war dieser Pferdereiter-Move. Ich hüpfe gerade auf dem Stuhl.
Natürlich.
Ja, ich hüpfe auf dem Stuhl und dann mache ich mit meinen Händen so, als ob ich die Zügel halten würde. Ja. Ich glaube, den kann jeder machen. Und ich erzähle heute die Geschichte hinter diesem Tanz und auch die Geschichte hinter einem der beliebtesten und viralsten Videos im Internet, nämlich eben Gangnam Style.
Yeah, Partyfolge!
Yes! Und ich sag dir, also wenn du irgendwie Interesse hast an Popkultur aus Südkorea, an BTS, an Blackpink, an Squid Game, an Parasite, dann glaube ich, wird diese Folge ganz, ganz viel erklären.
Mm.
Wir reden heute über den Gangnam Style und wie ein viraler Meme-Song die Welt verändert hat.
Hi, ihr hört Browser History, den Podcast, in dem wir euch erzählen, wie das Internet uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Ich bin Magdalena Pulz.
Und ich bin Dennis Kogel und erzähle heute die Geschichte, wie ein Musikvideo eine ganze Kultur geprägt hat und ein ganzes Musikgenre groß gemacht hat. Es geht um Social Media, es geht um Internetkultur, es geht um Algorithmen und vor allem geht es um Gangnam Style.
Gangnam Style!
Wenn ihr jetzt gar nichts verstanden habt bis hierhin von Gangnam Style, wir reden heute über einen Song und zwar über diesen Song hier.
Opern Gangnam Style.
Ey, ich meine, wie oft habe ich diesen fucking Song schon gehört, aber
so oft.
Es zieht halt trotzdem immer. Ja. Also mein Feeling auf jeden Fall.
Das ist Gangnam Style von Psy. Also ja, also wirklich, ich hab das Gefühl, also zumindest so in unserer Generation kennt das, glaube ich, fast jeder Mensch und ich glaube auch darüber hinaus, oder? Also
das ist man doch auch in anderen kennt, das ist doch auch im Radio gelaufen,
ja,
wie Olle.
Voll.
Es war doch in den Charts und alles. Also.
Voll. Und halt dieses Video ist halt so krass, weil es, was da passiert, ist halt wirklich, also so komplett random. Ich versuche mal so ein paar Highlights zu beschreiben. Also ich meine, wahrscheinlich ist es nicht nötig, weil alle kennen es, aber ne, so, wenn man jetzt...
Sicher ist sicher.
Sicher ist sicher. So, genau. Also Psy, der Sänger, ich würde den so beschreiben als eher so einen kleinen, pummeligen Typen, Südkoreaner, und er ist so ein Typ im Anzug. Und im Video macht er so crazy Dinge, der macht einfach nur so bizarre Dinge im Video. Was macht er da? Also es fängt an, da sieht man ihn auf so einer Strandliege und dann zoomt die Kamera raus und dann ist es aber irgendwie so ein Kinderspielplatz, auf dem er rumhängt.
Und da ist auch ein Kind in einem Anzug, oder?
Das ist ein Kind im Anzug, das dann direkt so
ziemlich lustig.
Das so diesen Gangnam-Dance macht. Der tanzt mit so Frauen in einer Straßenwaschanlage, während so Schaum auf ihn drauf gepustet wird. Der ist in der Sauna und der ist im Stall bei den Pferden und macht da diesen Dance-Move. Einmal, also irgendwie eine der beliebtesten Szenen ist, glaube ich, diese im Aufzug, wo die Aufzugtür aufgeht und er liegt unter diesem Typen, der so wilde Hüftbewegungen macht. Also es ist wirklich, wirklich weird. Es ist wirklich, wirklich weird. Das Video kam halt im Juli 2012 raus und das war so groß. Also du hast Radio erwähnt, aber wusstest du, dass Barack Obama 2012 danach gefragt wurde, ob er den Gangnam Dance kennt im Wahlkampf. Das war eine der Wahlkampffragen.
Krass. Das war dann so quasi die Butterfrage. Ne? Ja. Früher hat man ja gefragt, wie nah ist jemand in der Realität dran, und hat gesagt, wissen Sie, wie viel ein Pfund Butter kostet? Ja. Und das ist die moderne Butterfrage gewesen. Kennen Sie den Gangnam Style?
Ja, und das war eine der Fragen bei einem Interview am Wahltag. Und Obama war so, ja. Kenne ich, habe ich selber noch nicht gemacht, aber ich bin mir sicher, ich krieg das hin. So, und dann wurde er gewählt. Also, ne,
Ist ja klar.
Es war auch, Gangnam
Style
war
auch,
das war auch das erste Video in der Geschichte von YouTube, das mehr als 1 Milliarde Views gesammelt hat.
Wow.
Ja.
Schon krass.
Das ist krass. Und ich habe hier noch so ein Foto für dich. Vielleicht kannst du beschreiben, was du da siehst.
Sieht aus wie ein Denkmal in einer Stadt. Zwei goldene, riesige Hände. Die eine hält die andere so ein bisschen am Handgelenk und auf der einen Hand steht Gangnam Style.
Ja.
Aber weiß nicht, ob Denkmal das richtige Wort dafür ist. Das ist
doch.
Wahrscheinlich Kunst im öffentlichen Raum oder so.
Beides. Also das ist auf jeden Fall die gigantische Bronzestatue von den zwei Händen, die den Gangnam Style Dance Move machen.
Ach, das ist, was sie machen, natürlich.
In Seoul.
Ach.
In Südkorea.
Krass. Also die haben diesem Song einfach mal ein Denkmal gesetzt.
Yep.
Sie haben uns ein Denkmal. Nein, Entschuldigung.
Wie hast du es eigentlich damals erlebt, als es rauskam, 2012?
Also der Song hat mich irre mitgerissen, wie alle. Und wenn der angemacht worden ist, auch im Club oder sowas, das war genau die Zeit, in der ich mal kurz ein paar Mal im Club war.
Danach
ist das
nicht
schon,
mehr.
Nee, dann hat sich das recht schnell erledigt. Aber da war ich schnell, viel unterwegs und es hat halt immer irgendwie gezogen. Es war einer dieser Songs, die sich auch nicht so schnell ausgeleiert haben. Und es hat dann erst irgendwann angefangen zu nerven, also in meiner Erinnerung ist es irgendwie 3 Jahre lang im Radio gelaufen.
Ja.
Oder so, ohne Pause.
Voll.
Wie war's für dich?
Ja, ich war damals in der an der Uni in Finnland und bei unseren Freunden lief das damals so rauf und runter auf so Geburtstagsfeiern. Und es gab dann so eine Freundin, die genervt davon war. Und die war nämlich gerade wieder zurück vom Auslandssemester in Südkorea. Und war dann so, Psy hört ihr hier, ich habe den ja schon da gehört. Und das war schon, also da war ich schon durch damit. So.
Okay. Ich meine, man kann das immer verstehen mit so Leuten, aber man fühlt sich nicht gut dabei.
Nein, nein, nein. Die lebt jetzt übrigens in Südkorea.
Hört nur noch Psy.
Hört nur noch
Psy. Ganzen Tag.
Genau. Aber ich glaube, viele Leute haben bis heute auch wirklich keine Ahnung, wer Psy ist. Warum er dieses Video gemacht hat, was dieses Gangnam ist und was der Style und auch einfach, wie dieses Video und dieser Song so bekannt geworden sind und vor allem auch, wie so die Konsequenzen waren. Kleiner Spoiler, die Konsequenzen waren krass. Ja, also ich stelle hier mal am Anfang der Folge die große These auf. Ja, ohne Gangnam Style gäbe es heute kein BTS, kein Blackpink. Und wenn das jetzt immer noch so Fragezeichen bei dir und bei anderen sind, keine Sorge. Ich nehme dich ganz, ganz sachte mit ins Rabbit Hole von K-Pop und Internetgeschichte. Also unsere Story beginnt am 15. Juli 2012, weil da geht auf YouTube das Video online zu Gangnam Style von Psy. Und es ist allen egal, außer du wohnst in Südkorea.
Ja, Klassiker.
Ja, haben wir irgendwie ständig bei unseren Geschichten virale Momente stellen sich nicht plötzlich bei der Veröffentlichung ein, sondern es braucht so ein bisschen was. Und es ist jetzt auch gar nicht so überraschend für den Helden von diesem Teil der Story, Park Jae-sang, kurz Psy. Und der rechnet gar nicht damit, dass dieser Song irgendwie international durch die Decke geht auf YouTube, so dass das irgendwie so ein virales Riesending wird, sondern der ist einfach fokussiert auf seine Heimat, auf Südkorea, weil da ist er schon recht bekannt.
Offenbar, wenn man sogar in Finnland ihn dann kennt, wenn man davor in Südkorea war.
Ja, genau, weil der ist bekannt und zwar als der Bad Boy der südkoreanischen Musikwelt.
Genauso wirkt er auch.
Psy steht für Psycho. Und die Musik, also die Musik, die er so macht, ist für so Pop aus Südkorea schon ziemlich edgy. Er ist eigentlich vor allem so ein Rapper. Und die Lyrics sind in Südkorea so richtig, richtig berüchtigt. 2001, also 11 Jahre vor Gangnam Style, da hatte der so einen richtigen Skandal verursacht. Er hat einen Song gemacht namens I Love Sex.
Was?
Krass. Krass, was für eine Aussage. Und der durfte dann nicht an Minderjährige verkauft werden, die CD. Also ich glaube, so in der Zeit, ich habe mir so ein bisschen angeschaut, so was er gemacht hat, wie die Musik so war. Ich würde ihn beschreiben so aus so eine Mischung aus so Joko Winterscheid, Eminem und Jack Black.
Okay. Also irgendwie drei Dinge, die für mich in meinem Kopf direkt ein rundes Ding ergeben. Klar.
Na, also quasi so ein lustiger Typ, der so Stunts macht und irgendwie Quatsch macht und lustige Quatschmusik und halt irgendwie so ein bisschen aneckt und für Ärger sorgt. Und Gangnam Style reiht sich da halt so nahtlos ein im Prinzip, weil es ist eigentlich so eine Provokation für die südkoreanische Popkultur. Weißt du, Magdalena, was Gangnam ist?
Nein. Ich wusste auch nicht, dass man das Gangnam ausspricht. Ich dachte, was heißt Gangnam, so wie man es heißt, liest, aber du sprichst es ein bisschen anders aus, gell?
Ja, es ist Gangnam.
Ah ja, okay.
Ja. Also und Gangnam ist eben ein ultrareicher Bezirk in Seoul. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Mischung aus Manhattan, Beverly Hills, Silicon Valley und der Münchner Schickeria. Also das ist irgendwie, da lebt in Südkorea alles, was Rang und Namen und ganz, ganz, ganz viel Geld hat. Und also die Leute, die hier leben, die haben da auch wirklich so das Sagen in Südkorea. Es gibt so einen südkoreanischen Ausdruck, Republic of Gangnam, dass Südkorea also im Prinzip einfach nur die Gangnam-Republik ist, weil quasi sich das Geld und die Macht in diesem Bezirk konzentrieren.
Ach krass.
Ja, und die Leute, die hier leben, die unterscheiden sich auch von den anderen Leuten in Seoul. Also in Seoul muss man ultra hart und ultra viel arbeiten, um sich das Leben leisten zu können. Und die Leute in Gangnam, die machen das auch, aber tatsächlich haben sie auch Zeit und Geld für in den Club gehen, für schön essen gehen, für in Urlaub fliegen. Es gibt so die Story, dass wenn du in zum Beispiel in den USA an so Ivy League Superunis, wenn du da Leute aus Südkorea triffst, die kommen halt irgendwie alle aus einer Nachbarschaft, so nämlich aus Gangnam. So, das sind alles Nachbarn, die kennen sich alle. So, das sind alles Kids, die aus Familien mit sehr 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 viel Geld kommen. Und Psy ist genau so ein Gangnam-Typ. Ja?
Ah, ein Nepo-Baby.
Er ist Nepo-Baby, genau. Also seine Eltern haben krass viel Geld, die sind irgendwie in Tech so. Und der war halt eines von diesen Kindern, die in den USA Musik studieren durften, der so machen konnte, was er immer wollte. Der lebt da
schönes,
auch.
Schönes, privilegiertes Leben hat
er. Total, genau. Aber er hatte für sich mal so das Gefühl, dass er da nie so richtig reinpasst, so in diese Gangnam-Schickeria quasi.
Ah,
so.
Ja.
Und das ist im Prinzip das, was er im Video auch ausdrückt, weil er stellt jemanden dar, der ein Poser ist, der nicht nach Gangnam passt, weil er ist ja nicht am Strand, sondern er ist auf dem Spielplatz oder er geht in die Sauna, aber dann ist er da nicht mit irgendwie anderen Businessleuten, sondern er hängt da mit so tätowierten Gangstertypen rum. So, und er macht Party, aber im Partybus mit Rentnern. So, also das ist quasi so von wegen so, ja, ne, so quasi die Leute in Gangnam, die sind so krass und die sind so reich und guck mich an, ich bin da, aber ich passe da nicht so rein, so ich bin einer von euch. So, also es geht letztendlich in dem Video so ein bisschen so um soziale Klasse, um arm und reich, wenn ich mir hier so einen Unihut.
Ja, lol, ey, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Gangnam Style irgendwie klassenkritisch ist auf irgendeine Art und Weise. What? Schon wieder was gelernt.
Jetzt fragst du dich vielleicht noch, warum jetzt der Pferde-Dance-Move?
Pferde, weil da muss man reich sein, um sich ein Pferd leisten zu können.
Das ist eine bessere Erklärung, als ich sie hatte, weil ich war einfach nur so, ich habe keine Ahnung.
Aber gut, dass du mich gefragt hast und keine Antwort hattest.
Nee, also ich habe ein Interview gelesen mit Psy, da hat er gesagt, sie haben einen Monat lang sich diesen Tanz ausgedacht.
Oh.
Die haben so ein Team und dann waren sie so von wegen, wir brauchen für also ein guter südkoreanischer Popsong braucht auch einen viralen, coolen Dance-Move. Und die haben da also wirklich einen Monat lang dran gesessen, waren so, was könnte für diesen Song der Dance-Move sein? Was könnten wir da machen, was die Leute richtig packt? So, und dann sind sie da gelandet.
Ja, das ist ja richtig krass. Also, dass halt Leute sich hinsetzen und irgendwie so, vielleicht bringen wir den Shiitake zurück in einer neuen Vision oder
so,
keine Ahnung.
Da wäre ich dabei.
Oder den Chrono-Dance, wie können wir? Und dann hoppelt immer jemand vorne rum und macht so mit den Armen so, und wie findet ihr das? Und alle so, na, irgendwie, das ist es noch nicht. Und dann irgendwann hoppelt einer so wie ein Pferd und ja, das ist es.
Ja, das ist es. Genau so, das machen wir.
Genial.
So, und genau, sie haben sich also diesen Dance-Move ausgedacht und dann fürs Video haben die sich noch die Freunde von Psy dazu geholt und die sind auch so totale Stars im südkoreanischen Fernsehen. Also zum Beispiel der Typ im Aufzug, der mit den Hüftschwüngen, das ist so ein berühmter Comedian. Und im Video gibt es noch so eine Szene, wo Psy so ein Dance-Off hat mit so einem Typ im gelben Anzug, der im Mercedes irgendwie in die Tiefgarage fährt. Das ist ein super berühmter TV-Moderator, der moderiert so eine total bekannte Game-Show. Man kann vielleicht sagen, Gangnam Style ist ein extrem südkoreanischer Song für so eine südkoreanische Audience mit vielen Referenzen, die man eigentlich nur versteht, wenn man in Südkorea lebt oder wenn man so ein Nerd ist, der sich mit Südkorea befasst oder sowas. Und das fand ich erstaunlich, weil man dann denkt, ja, okay, das ist so spezifisch, das sollte eigentlich gar nicht so explodieren in der ganzen Welt, weil es geht um Südkorea.
War auch mein Gefühl. Also ich meine, ganz ehrlich, ich hatte halt keine Ahnung und ich hatte immer so das Gefühl, es funktioniert irgendwie, weil es ja irgendwie dadaistisch ist im Sinne von, dass halt alles so zusammengewürfelt ist und bunt und das macht irgendwie dann schon ein Gesamtkonzept aus, aber dass dahinter natürlich mehr steckt. Das zeigt halt mal wieder, wie klein die eigene Bubble so ist.
Mhm. Ich habe dann versucht herauszufinden, wie wurde das eigentlich so groß? Und das wurde in Medien immer mal wieder so als die Gangnam-Pandemie bezeichnet, so von wegen, dass das ist wie ein Virus hat sich das ausgebreitet auf der ganzen Welt. Und also es war auf einmal da und dann war es plötzlich das meistgeschaute YouTube-Video der Welt einfach. Und so aus heutiger Perspektive ist es nochmal recht schwer, wirklich so Schritt für Schritt nachzuvollziehen, wie das genau gelaufen ist. Aber es gibt Theorien, ja, die Wissenschaft eilt uns zu Hilfe. 2017 gab es so ein Team aus Forschenden aus Ungarn und die haben die Verbreitung von Gangnam Style untersucht.
Ha, geil.
Und die sind dann zum Schluss gekommen, der Song ist viral gegangen, zuerst gar nicht in Südkorea, sondern auf den Philippinen.
Ach so.
Von den Philippinen aus hat er sich dann in die Welt weiter verbreitet. Und das ist so ein bisschen interessant, wenn man sich das historisch anschaut und kann man sagen, aha, ja, die Musik aus Südkorea, die war damals schon in den Philippinen beliebt, aber halt in weiten Teilen der Welt noch nicht. Und Leute in den Philippinen haben aber oft Connections in die USA, weil da Verwandte leben und so weiter und so fort. Und vielleicht wurde das dann irgendwie so weitergeschickt, so von wegen, hier, guck mal, habe ich das geht gerade bei uns ab und so. Also, das wäre so eine Theorie aus der Wissenschaft. Ich habe noch eine andere Theorie aus der Dennis-Schaft.
Okay.
Ja, und zwar der YouTube-Algorithmus. 2012 ist ein wichtiges Jahr für YouTube. Die verändern dann nämlich die Regeln, nach denen YouTube Videos empfiehlt. Vorher hat das auf Views basiert, also auf den Klicks auf dem Video. Die meistgeklickten Videos wurden auch empfohlen. Das hat aber gar nicht so gut funktioniert für die UserInnen, so, weil das war dann so, ja, oft sind da so clickbaity Sachen, die gar nicht einlösen, was im Titel versprochen wird und das ist gar nicht so interessant. Und dann hat YouTube umgestellt auf wie lange ein Video geschaut wird.
Ah, die goldene Währung für alle Menschen, mhm, die irgendeine Art von Content kreieren. Wie lange schaut jemand deinen Content an?
Und wenn man sich das irgendwie als Kontext anschaut, dann finde ich, ergibt der Erfolg von Gangnam Style für mich irgendwie Sinn, weil das Video ist ja total crazy. Es passiert ja ständig irgendwas anderes und es erklärt auch nicht, was und warum. Und vielleicht erinnern wir uns an unsere Warum liegt hier Stroh-Folge. Da möchte man ja auch nicht wegschauen, weil man nicht versteht, was da passiert in diesem komischen Video. Und ja, ich glaube, es ist einfach schwer, davon wegzuschauen. Es sind so 4 Minuten, die das dauert. Und ich glaube, man möchte da auch einfach die ganzen 4 Minuten dranbleiben, weil man dann hofft, na, vielleicht erklärt sich, warum er tut, was er da tut und warum das Kind und der Anzug und dem Aufzug und die Pferde und die Waschanlage so. Also ich glaube, das ist irgendwie ein Grund. Und dann schickt man es vielleicht seinen Freunden weiter und ist so, du, verstehst du es vielleicht? Ich nicht. Psy, der lädt das Video am 15. Juli 2012 hoch und etwa 10 Tage später, sagt er dann später in Interviews, sieht man, dass das Video viral geht. Und Ende August, also so 1,5 Monate später, ist Gangnam Style wirklich das beliebteste YouTube-Musikvideo der Welt. Woran sieht man das? Es gibt so viele Parodien. Es gibt so viele absurde Parodien. Ich habe hier eine rausgesucht. Die NASA. Die NASA hat eine Parodie gedreht. Lass mal reinschauen. NASA's Johnson Space Center. We are coming in hot, so don't burn up as we enter. We do science every day that affects your daily life. Throw 'em up for manned space flight. Science everywhere as we engineer the marvels. Es ist eine richtig aufwendig produzierte Science
Parodie.
Everywhere.
Also erstens, ne, sie haben irgendwie einen Typ, der Psy macht und der da so rumruft. Ja. Und dann aber auch aufwendige Collagen, wo man so Technik-Stuff sieht von der NASA. Ja. Und es ist umgetextet. Also ja. Und es ist wirklich gut gemacht.
Also, das ist überraschend gut.
Ja, ich habe gedacht, naja, Parodie ist ja oft eher so meh.
Ja.
Ja, geil. Also voll lustig.
Ja, das fand ich so die beste, weil es ist dann so, wow, es sind Weltraumforschende, die so ein Quatschvideo drehen. Love it. Finde ich einfach super, super süß. Barack Obama hatten wir ja schon vorher erwähnt. Es gibt so eine richtige Story mit Barack Obama hier. Also einmal am Wahltag wurde er gefragt, 2012, ob er den Gangnam Style kennt. Da war er so, ja, habe ich gehört, habe ich noch nicht gemacht. Dann ein bisschen später gibt er mal ein Interview. Da sagt er, er macht inzwischen den Gangnam Style Dance im Weißen Haus, um seine Töchter zu nerven. Weil die finden das mega peinlich, wenn er das macht. Und also ich stelle mir vor, Barack Obama macht den Reiter-Move im Weißen Haus und die Töchter laufen vor ihm weg und sind so, Dad, oh, ja.
Ist ja schon lustig, dass er das sozusagen macht, aber auch nicht vor Kamera, aber ne? Ja. Aber bei der ALS Ice Bucket Challenge hat er die Linie gezogen, da hat er da nicht mitgemacht.
Das war ihm zu viel,
das
Internet.
Das war ihm dann zu viel.
Mhm. Okay. Ja, also wirklich, Video mega groß, im Radio läuft es rauf und runter und für Psy beginnt da wirklich so die bizarrste Zeit seines Lebens. Er wird dann so erfolgreich damit und so bekannt, dass er in Südkorea noch im selben Juli den Theme-Song aufnimmt für südkoreanische Olympiateam.
Wow.
Es sind nämlich auch noch die Olympischen Spiele in dem Jahr und dann ist das der Theme-Song für ganze südkoreanische Team. Das klingt so ein bisschen wie Gangnam Style, aber dann da ruft er statt Gangnam Style immer Korea, Korea. Das ist ein bisschen weirder Song. So, also auf jeden Fall ist dann wirklich so der Bad Boy der südkoreanischen Popmusik auf einmal der internationale Superstar und das Aushängeschild seiner Nation. Er zieht dann nach L.A., um die internationale Karriere ja an den Start zu bringen, um den raketenkometenhaften Mega-Durchstart, Durchbruch zu haben. Der unterschreibt dann einen Vertrag bei Scooter Braun. Das ist der Manager von Justin Bieber, Kylie Rae Jepsen, Ariana Grande. Und die Hoffnung ist dann wirklich so, Psy ist der nächste Justin Bieber. So, das ist dieser kleine lustige Mann aus Südkorea, der wird der nächste große globale Superstar. Und was noch interessant ist, ist, dass dank Gangnam Style auch dann super viel Aufmerksamkeit es gibt für Südkorea. Und nicht alle davon ist gute Aufmerksamkeit, weil man dann so ein bisschen anfängt auch darüber zu reden, so, okay, was hat es denn eigentlich auf sich jetzt mit diesem Gangnam? Hä? Und dann guckt man da drauf und ist so, ah ja, also Gangnam ist eigentlich auch ein Symbol für die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich in Südkorea. So, die Leute arbeiten sich literally zu Tode und währenddessen irgendwie in Gangnam Party und Geld und so.
District
komisch.
One.
District One, so ja, das ist so Hunger Game-Style, alles, das ist alles so ein bisschen dark eigentlich. Und wenn dann Psy gefragt wird in der Zeit, so von wegen, hey, sag mal, Was genau wolltest du jetzt eigentlich aussagen mit diesem Song? Ist er dann immer so, ach nix. Das ist einfach nur...
Ist nur Spaß.
Ist nur Spaß, genau. Er sagt wirklich so, ja, ich finde es einfach lustig, dass Gangnam, also tagsüber ist hier so Business und nachts machen viele Leute Party. So, ah ja, ja, genau. Genau, klar, das. Klar. Also so kann man das interpretieren. So, uff. Also, das ist ganz witzig. So, und an der Stelle könnte ja unsere Geschichte vorbei sein. Also, ne, Tipp schreibt Hit, wird erfolgreich. Aber es wird noch krasser. Weil was Psy da noch nicht weiß, der tritt da was los, was sehr, sehr viel größer wird als Gangnam Style. Und während er also jetzt so versucht, international Fuß zu fassen, Interviews gibt bei Ellen DeGeneres, irgendwie in der Talkshow seinen Dance-Move macht so und versucht wirklich die Gangnam-Meme-Welle zu reiten. Und in Südkorea bringt sich die K-Pop-Industrie in Stellung, um den nächsten großen Move zu machen. K-Pop steht natürlich für Korean Pop und zu den Vertretern des Genres gehören dann zum Beispiel Bands wie BTS, Blackpink, Stray Kids und die gehören heute zu den größten Musikacts der Welt. So, die sind so in der Taylor Swift-Liga, so ganz grob gesagt. Das kann man jetzt irgendwie sich über ein paar 10.000 Leute im Stadion streiten, so, aber so in der Dimension bewegt sich das. War aber nicht immer so. Und um die Story von K-Pop und auch von Gangnam Style zu verstehen, müssen wir so ein bisschen eintauchen in die Geschichte von Südkorea und der Popkultur. Also ich möchte jetzt nicht ganz weit zurückgehen, aber so ein bisschen, weil bis in die 1990er gibt es in Südkorea große US-amerikanische Pop-Einflüsse. Hat natürlich zu tun mit dem Südkorea oder dem Koreakrieg in den 50ern. So, da haben die USA Südkorea geholfen, haben dann quasi auch die Popkultur nach Südkorea gebracht. Und wer jung ist seitdem, der hört eher so US-Musik. Also Rock, Hip-Hop, was auch immer gerade irgendwie cool ist. Was auch immer gerade einfach cool ist. Es gibt auch koreanische Popmusik. Es gibt auch zum Beispiel südkoreanischen Rock so. Aber das ist eher was für die ältere Generation. Also so die Kids finden das alles nicht so cool. Bis 1992. Da gibt es nämlich so einen Band-Contest im Fernsehen, also so südkoreanisches DSDS. Und da tritt eine Band auf namens Seo Taiji and Boys. Und die performen da ihren Song I Know. Und dieser Song, der ist super, super wichtig für die Geschichte des K-Pops. Und so hört sich das an. Lass uns mal da kurz reinschauen.
Total interessant. Also erstens, für mich hat es ein bisschen natürlich geklungen wie The Fresh Prince of Bel Air, so diese Art von Rap, einfach so aus dieser Zeit.
Ja.
Das sind drei junge Männer, die eben so eine Performance machen und die tragen so super klassisch 90er-Jahre-Sachen, also irgendwie diese alten Anzüge, die fast noch an die 80er-Jahre erinnern, die so ganz breite Schultern haben.
Ja, der eine sieht aus wie so ein Broker.
Ja, total irre. Und dann gibt es aber einen in einer bunt bestickten Latzhose. Die performen dann da so miteinander, so Boyband-Style halt einfach.
Ja.
Also und super catchy und halt auf Englisch, oder?
Ja, sie singen auf Englisch, aber auch auf Koreanisch. Und also das ist so eine Mischung musikalisch, würde ich sagen. Da ist Rap dabei, da ist so Rock dabei, die haben so Gitarrenriffs. Da gibt es irgendwie einen Drummer, der coole Beats drummt. Es sind so ganz viele so Synthesizer-Musiken. Die machen so Boyband-Harmonien, so wie die Backstreet Boys. Koreanisch, Englisch mixen sie. Dann haben sie irgendwie coole Dance-Moves so sich ausgedacht dafür. Und eben, ja, sind halt auch drei einfach gut aussehende Typen. Also das ist einfach K-Pop. So, das ist einfach 100% die Definition von K-Pop. Was denkst du, passiert in dieser Fernsehshow?
Ich hätte jetzt gedacht, dass sie gewinnen und dann werden sie so mittelgroße südkoreanische Stars so, und aber nach 3 Jahren ist das Feuer ausgebrannt.
Sie werden Letzter und die Jury hasst es.
Ach krass, die Jury hasst es.
Die finden es richtig, richtig scheiße. So, was macht ihr da? So macht man keine Musik, das ist weird, mögen wir nicht, scheiße, fällt alles durch. So, weil K-Pop existiert zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also dieses Genre ist einfach nicht da. Die Band fällt da also durch, aber die Leute, die das gucken, die lieben das. So, die finden den Sound so cool. Und der Song wird also trotz dem Misserfolg in der Show ein Hit. Und das ist quasi die Geburtsstunde von K-Pop. Und nach diesem Auftritt entstehen ganz, ganz viele neue K-Pop-Bands. Und das ist auch nochmal ganz interessant, weil die Musiklabels in Südkorea benutzen dann so ein Casting-Format im Prinzip. Also die neuen Bands, die entstehen nicht einfach so, dass da irgendwie sich Leute in Proberäumen zusammenfinden, einfach selber Musik machen so, sondern da werden so richtig junge Leute gecastet. Also, ne, keine Ahnung, du hängst einfach in der Mall rum und dann kommt jemand zu dir und sagt so, hey, du könntest der neue Superstar werden. Dann kommen die in so richtige Akademien, K-Pop-Akademien und trainieren da so über Jahre zusammen mit anderen. Das ist so ein richtig, richtig harter Drill. Das ist auch echt nicht schön zum Teil. Da gibt es irgendwie auch viele psychische Probleme und Leute halten das auch oft einfach nicht aus, weil das so hart ist. Aber die Bands, die dann aus diesen Talentschmieden rauskommen, also Leute lieben die wirklich. Also die sind toll, die haben was drauf und die werden in Südkorea erfolgreich und K-Pop ist dann auf einmal cool. Und es ist auch ziemlich politisch, weil seit den 80ern in Südkorea bestrebt, den Ruf, also seinen Ruf in der Welt zu verbessern. Und Südkorea soll in der Welt dann wahrgenommen werden als ein fortschrittliches, liberales, wohlhabendes Land und eben nicht mehr das Land, das in den 50ern vom Koreakrieg verwüstet wurde. Und K-Pop soll dann wirklich Südkorea im Ausland repräsentieren. Da gibt es so einen Begriff dafür auf, Hallyu. Das ist, also wird übersetzt als die koreanische Welle. So, und das soll quasi, die koreanische Welle soll über die Welt schwappen und die Leute sollen anfangen, Südkorea zu lieben. Und ja, es kommen dann eben so Bands raus, die diese südkoreanische Welle reiten sollen. Zum Beispiel gibt es in den frühen Nullerjahren BoA, die wird total erfolgreich in Japan. Tatsächlich wird auch K-Pop dann in Asien vor allem beliebt, aber eben nicht global. Also quasi, die schaffen es, aus Südkorea nach Asien rauszukommen, aber nicht in die größere Welt. Und ich habe einen Artikel von 2007 gelesen, da sagt so ein Musikmanager für K-Pop in den USA, der sagt dann so, also never ever wird eine südkoreanische Band im Westen Erfolg haben, das wird nicht passieren, wir müssen jemanden in Südkorea finden und dann in die USA bringen und hier aufbauen, wow, als Künstler, weil sonst, Gott, akzeptieren die Leute das nicht. So. Und denkst du, Psy wird dieser jemand sein, der den Durchbruch von K-Pop in den USA symbolisiert?
Ich denke mal ja.
Nein.
Was?
nein. Psy schafft es einfach nicht, in den USA selber groß zu werden. Er tritt da halt irgendwie auf und Leute kennen den und finden ihn lustig, aber der wird nicht der südkoreanische Justin Bieber. Er kehrt dann einfach wieder nach Seoul zurück.
Ja, aber schon auch interessant, wie man Durchbruch irgendwie definiert in dem Sinne, weil ich meine, mit diesem Song, wie gesagt, der erste, der irgendwie diese krasse Marke auf YouTube geknackt hat, der erste, also man hat den 2 Jahre lang gehört, ja, es war ein One-Hit-Wonder, aber eventuell war der Durchbruch halt auch einfach schon der erste Song so und der konnte dann daraus nicht eine längerfristige US-amerikanisch zentrierte Karriere machen, aber ja, still, so es. In meinen Augen hatte er den Durchbruch schon geschafft.
Ja, definitiv. Also es ist so ein bisschen interessant, weil ich habe so Interviews mit ihm gelesen von vor ein paar Jahren, wo er so ein bisschen so diese Zeit reflektiert, wo er dann sagt, so, das hat mich, also Gangnam Style hat mich so ein bisschen kaputt gemacht in dem Sinne, dass ich dachte, ich muss nochmal sowas machen. Ich versuche die ganze Zeit nochmal sowas zu machen, aber ich schaffe es einfach nicht so. Ich schaffe es nicht irgendwie diesen, man sagt ja im Englischen, Lightning in a Bottle so, quasi so diesen Erfolg nochmal einzufangen, nochmal so einen Viral-Hit zu machen, aber ich versuche es die ganze Zeit. Dabei setzen wir uns irgendwie kurz auf die Internet-Psychotherapie-Couch und sagen, Psy, du musst dich gar nicht schlecht fühlen, so, weil er ist mega erfolgreich trotzdem. Also er geht nach Seoul zurück und der macht weiter Musik, die mega erfolgreich ist. Der verkauft Konzerte aus, die Leute lieben ihn, der gibt irgendwie jedes Jahr so ein Megakonzert, das ausverkauft ist, Leute feiern den für alles, was er macht. Und vor allem, er schafft etwas mit Gangnam Style, was vorher keine andere K-Pop-Band geschafft hat, also was niemand vorher aus Südkorea geschafft hat, nämlich, dass es möglich ist, mit südkoreanischer Musik global einen Hit zu machen und dass es Leute gibt, die diese Musik geil finden und einfach unironisch, also Musik auf Südkoreanisch. Er singt ja nicht mal auf Englisch die meiste Zeit, er singt ja wirklich auf Südkoreanisch und die Leute finden super.
Ja.
So, Opa Gangnam Style. Opa übrigens, interessant, Opa ist die Bezeichnung für älterer Bruder. Also, oder so Bro.
Ah.
So. Und er sagt quasi, ich bin quasi so ein Gangnam Bro oder Gangnam Daddy auch so ein bisschen. Okay, und das Interessante ist quasi, dieser Erfolg von Gangnam Style, wir können da so richtig so eine Timeline aufziehen. Ein Jahr nach Gangnam Style fängt in Seoul die Band BTS an, Musik zu machen. Und das Besondere an BTS ist, dahinter, hinter BTS steckt nicht eine von den drei großen Musiklabels von Südkorea, die die Bands groß machen, sondern eine kleinere Firma. Und BTS schaffen dann etwas, was Psy nie geschafft hat. Und zwar, sie connecten persönlich, jeder einzelne von den Jungs, mit Fans über Social Media, vor allem über Twitter. Und die reden dann so richtig mit den Fans, die connecten mit denen. Und sie fokussieren sich von Anfang an auf ein internationales Publikum, gar nicht so sehr auf Südkorea. Und dann werden sie einfach die erste koreanische Band mit 10 Millionen Followern auf Twitter.
Ach, interessant.
Und heute sind sie ja wirklich die bekannteste Band Südkoreas. Und in Interviews sagen BTS immer wieder, ohne Gangnam Style wäre das nie passiert. So, das hat uns die Tür geöffnet.
Ich finde es immer toll, wenn man was so wirklich nachvollziehen kann. Also oft genug ist es ja im Internet auch, oder in Internetkultur ja auch so, dass man nicht so ganz genau weiß, was zuerst und wie dann und so weiter. Und in Kultur generell, ehrlich gesagt. Und dass es hier so einen Schlüsselmoment gibt und dass das Gangnam Style war, das finde ich echt cool.
Ja, total. Ich war auch richtig überrascht, weil ich dachte, das war einfach nur so ein Viral-Song. So. Und ich glaube, wir könnten jetzt also wirklich noch endlos lange über K-Pop und über Fandoms sprechen.
Und wie groß K-Pop ist und wie erfolgreich und dass man das nicht so mitbekommt, wenn man da nicht schon mega der Fan davon ist. Aber es ist riesig.
Ja. Also Psy ist wieder zurück in Seoul, ihm geht's gut, er hat eine Familie, lebt inzwischen nicht mehr in Gangnam, ist ihm zu teuer geworden da, macht immer noch Musik, hat auch inzwischen so ein eigenes Label, bringt andere K-Pop-Bands selber raus und ja, wir können eigentlich auch sagen, so ja, südkoreanische Popkultur ist jetzt auch inzwischen dank ihm auch super global und auch wirklich super, super populär. Ich sag nur Oscar für Parasite 2016.
Oh ja, oh, bester
Film.
Film.
Oder? Großartig.
Lecco mio.
Squid Game 2021, Netflix.
Ja.
Sowieso Netflix, irgendwie ein großer Teil der erfolgreichsten Serien und Filme aktuell auf Netflix, kommen aus Südkorea. Ich habe Freundinnen und Freunde, die total auf Dramas, auf Soaps aus Südkorea stehen und so. Nicht meine Welt, aber ich war so, hä? Okay, krass, das ist einfach ein Teil so des Alltagslebens, Dinge aus Südkorea zu konsumieren. Krass. Und ja, auch
sie sind absolut im Mainstream
total
angekommen.
Ja, und auch das ist ja ein Teil des Erfolgs von Gangnam Style. Ja, und ich finde das einfach erstaunlich, dass es dann irgendwie ein Musiker war, der sich eigentlich so seine ganze Karriere lang über die südkoreanische Gesellschaft lustig gemacht hat, da so für Skandale gesorgt hat, I love sex, ja, oh Gott, die Gefahr für südkoreanische Jugendliche so. Und dann macht der mit seinem Song auch Südkorea zu einer globalen Popkultur. Und ja, wäre das ohne das Internet passiert? Ich glaub nicht.
Das ist eine schöne, runde Geschichte. Das ist doch echt mal die Ironie des Schicksals. Toll.
Das war Browser History über Gangnam Style.
Wenn euch diese Folge und dieser Podcast gefallen haben, abonniert uns zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Podimo und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn ihr uns bewertet, vor allem wenn ihr uns gut bewertet und wenn ihr den viralen Browser History Dance einübt, den wir während der Aufnahme natürlich die ganze Zeit getanzt haben.
In dieser Folge haben wir Musik gespielt und zwar Gangnam Style von Psy, komponiert von Park Jae-sung. I Know von Seo Taiji and Boys, komponiert und produziert von Seo Taiji. Alle Zitate dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr Feedback, Themenwünsche, Kommentare habt, unsere E-Mail-Adresse ist hallo@browserhistory.de. Browser History ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von Podimo.
Zum Team gehören Tatjana Tameros, Christian Alt, Michael Badlewski, Joey Fleischhauer, Tristan Lehmann, Juliane Rinne, Maybrit Döge und Laura Schmidt.
Wir sind Dennis Kogel
und Magdalena Puls und wir sagen Tschüss!